Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Aus welchen Büchern der US-amerikanische Vizepräsident J.D. Vance und seine Verbündeten ihre Ideen, ihre Ideologie beziehen, das werden wir uns anschauen in dieser Sendung. J.D. Vance, der gehört zu den Anhängern des Postliberalismus, die meinen, der westliche Liberalismus sei gescheitert, sei überholt, und welche Autoren das wie begründen, das hören Sie hier in dieser Lesart in 10 Minuten etwa. In München hat am vergangenen Montag eine literarische Woche gegen Antisemitismus begonnen. Die läuft bis heute, bis zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Literatur kann Antisemitismus deutlich machen und kritisieren, aber mit Literatur kann man auch antijüdische Haltungen verbreiten. Bei den Münchner Literaturtagen gegen Antisemitismus wollte man offensiv mit diesen beiden Möglichkeiten umgehen. Man wollte aber auch die jüdische Gegenwartsliteratur feiern. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone, der hat an 2 Abenden bei dem Festival zugehört.
Tausende riefen seinen Namen an diesem Schabbatmorgen, flehten ihn an zu kommen mit Tränen in den Augen, riefen seinen Namen. Aber er ruhte von all der Arbeit, die er getan hatte. Kein Gott ist gekommen und kein Gott hat sie beruhigt.
Der israelische Journalist Asaf Gur hat ein Gedicht über den 7. Oktober geschrieben. 2 seiner Familienmitglieder befanden sich in Geiselhaft. Es ist die Kölner Lyrikerin Gundula Schiffer, die sein Gedicht wie alle Übersetzungen ins Deutsche liest. Sie führt durch einen hebräisch-deutschen Lyrikabend im Münchner Lyrikkabinett. Im Mittelpunkt steht hier Lyrik auf Hebräisch, meist von in Berlin lebenden Israelis. Hier vertreten durch den Dichter Mati Shemuelov und Michal Samia, Lyrikerin und Gründerin der Hebräischen Bibliothek Berlin. Um es vorweg zu sagen, es wird ein Abend, der das Festivalmotto, die Frage nach dem Antisemitismus in der Literatur, selten direkt anspricht. Vordergründig feiert Gundula Schiffer ihre Aufenthalte in Tel Aviv auf lyrische Art, deutsch und hebräisch.
Dieser dunkelgoldene Fleck, die Hand des Sonnenuntergangs, fährt zärtlich, sanfter Trost über die Wange eines geliebten Menschen, wo der Abschied im Tor steht.
Die 3 sprechen über ihr Leben in Köln und Berlin, über Heimat und Sprache. Über offenen Antisemitismus in der hiesigen Gesellschaft äußern sie sich erst nach der Veranstaltung, auf Nachfrage. Ja, Michal Samir erlebt ihn. Ihr Haus und damit auch die Hebräische Bibliothek Berlin wurden mit antisemitischen Parolen beschmiert, wie Gundula Schiffer übersetzt.
Dann ist die Polizei eben gekommen und hat beraten, lieber keine Veranstaltung zu machen.
Die anderen beiden LyrikerInnen können zum Glück davon berichten, dass sie gerade keine Probleme hätten, Veranstaltungen durchzuführen. Das Interesse sei weiterhin da und, wie Mati Shemuelov erwähnt, sogar der Austausch mit Dichtern aus der muslimischen Welt. Diese Bestandsaufnahmen, sie rahmen die Literaturtage gegen Antisemitismus.
Und dann kommt der 7. Oktober. Der Tag des sadistischen Blutbads durch die Hamas. Und die Welt gerät aus den Fugen.
Die Schauspielerin Iris Berben liest am Freitagabend mit großer Hingabe im ausverkauften Literaturhaus aus Brief in der Nacht, einer kritischen Auseinandersetzung in Form eines literarischen Essays mit Israel und Gaza. Die niederländische Holocaust-Überlebende Chaya Polak hat ihn geschrieben. Seit Monaten ist er in den Niederlanden ein Bestseller. Diese Lesung nun wurde nach Protesten des Zentralrats der Juden vom Holocaust-Gedenktag, dem 27., auf den 24. Januar vorgezogen. Man habe kein Problem mit dem Text, ließ der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster wissen. Nur sei man verwundert gewesen, dass am Gedenktag der Shoah eine Veranstaltung geplant sei, die Israel im Blick habe. Chaya Polaks Text geht hart ins Gericht, und zwar mit allen Seiten.
Nun bezahlen die palästinensischen Bürger mit ihrem Leben die Schuld der Hamas und die Schuld von Netanjahus Regierung und die Schuld für die Gleichgültigkeit der führenden Machthaber der Welt. Bezahlen auch die israelischen Bürger ihren Preis für den Konkurs ihrer Sicherheit. Bezahlen Juden weltweit den Preis für den Konkurs auch ihrer Sicherheit.
Da ist eine, die den Holocaust nur durch Menschen überlebt hat, die sie als Kind versteckten. Da ist eine, die bedingungslos solidarisch ist mit dem Menschlichen in Situationen der Ohnmacht. Und in diesen Monaten vor allem mit den PalästinenserInnen. Eine komplizierte Position, die über die Gattung des literarischen Essays sehr klar erscheint. Über diese kompromisslose Verwebung von persönlicher Lebensgeschichte und der politischen Aktualität. Dabei ist Chaya Polak keinesfalls naiv. Natürlich sei der Holocaust singulär und nicht mit dem Gaza-Krieg zu vergleichen. Doch könne sie als Überlebende besonders gut die Natur des Menschen verstehen.
Jeder Kummer ist das schlimmste Kummer. Wenn ein Mensch Kummer hat, dann kann man nicht sagen, nein, es ist nicht so schwer, weil er hat ein bisschen mehr oder er hat noch mehr.
Alle relevanten Fragen werden an diesem Abend gestellt und alle werden sie klug beantwortet. Und sicherlich spricht am Ende auch für den Abend wie für das Festival, dass sie von einem konzentrierten Publikum begleitet wurden und nicht von Sprechchören.
Tobias Krone über die literarische Woche gegen Antisemitismus in München, die wird heute zu Ende gehen. Mit Donald Trump wurde ja auch sein Vizepräsident J.D. Vance vor einer Woche vereidigt. Und dieser Herr Vance, der hängt der politischen Denkrichtung des Postliberalismus an. Von der weiß man bei uns noch nicht so viel. Die hat aber eben auch mit diesem Vizepräsidenten großen Einfluss auf die US-amerikanische Politik. Und welche Theoretiker, welche Bücher besonders wichtig sind für den Postliberalismus, das hat sich mein Kollege Nils Schniederjan aus unserer Lesart-Redaktion angesehen für diese Sendung. Und jetzt ist er da. Hallo Nils, grüße dich.
Hallo.
Dann sag uns doch erstmal, wer sind denn diese postliberalen Denker, von denen Vance unter anderem beeinflusst wird?
Die Postliberalen sind eine Gruppe von Denkern, die sich eigentlich in einem Punkt wirklich einig sind, nämlich, dass der Liberalismus im ganz weiten Sinne gescheitert ist und es eine Art neue Ordnung braucht. Seit 2021 gibt es von einigen dieser Denker einen Newsletter, der trägt den Namen The Post-Liberal Order, und gegründet wurde der unter anderem von Patrick Deneen. Und er gilt nicht nur als der wichtigste Postliberale, sondern auch, so hat es die Wochenzeitung Die Zeit formuliert, als Einflüsterer von J.D. Vance.
Dann sollten wir ja mal mehr wissen über Patrick Deneen. Für welche Ideen steht er denn?
Deneen ist Professor an der Katholischen Universität von Notre Dame in Indiana und bekannt geworden ist er 2018 mit einem Buch, das den Titel trägt, Warum der Liberalismus gescheitert ist. Und darin wagt er wirklich einen Rundumschlag gegen alles, was er dem Liberalismus ankreidet, nämlich die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit, die Wokeness, die Abgehobenheit der Eliten, die Unis, die angeblich nicht mehr das gleiche Bildungsniveau böten wie früher und. Und dieses Buch hat damals sehr viel Aufsehen erregt. Und Patrick Deneen ist damit in der Trump-Zeit sehr schnell zu einem der wichtigsten Vordenker der Konservativen insgesamt geworden. Und die Hauptthese, die er darin dann ausbreitet, ist tatsächlich radikaler als eigentlich alles, was man von den Konservativen in den letzten Jahren gewohnt ist. Er sagt nämlich, dass all diese negativen Entwicklungen, vor allem in den USA, sich nicht mehr durch mehr liberale Reformen lösen lassen, sondern sie sind alle eigentlich das Ergebnis davon, dass der Liberalismus alles durchgesetzt hat, was er jemals durchsetzen wollte.
Und als du aufgezählt hast, was für Kalamitäten er alles im Liberalismus sieht oder als Folge davon, wurde ja schon klar, dass ein riesiges Spektrum in der Kultur, in der Wirtschaft und so weiter. Deswegen sollten wir vielleicht mal klären, wenn der Liberalismus an allem schuld ist für Patrick Deneen, was versteht er überhaupt unter Liberalismus?
Für Deneen ist Liberalismus erstmal einfach eine Idee, nämlich die Idee, dass die wichtigste Einheit das Individuum ist und dass die wichtigste Aufgabe der Politik darin besteht, alle Grenzen aufzuheben, die das Individuum irgendwie einschränken könnten. Dabei bezieht er sich dann vor allem auf klassische liberale Denker wie John Locke, aber auch Thomas Hobbes, der ja nicht unbedingt als liberaler Denker gilt, ist für ihn dann mit seiner Idee vom Naturzustand, von allen gegen alle, eine Art Vordenker des Liberalismus. Und interessanterweise definiert er den Liberalismus dann auch ganz klar als Ideologie. Also er sagt, das ist keine rein beschreibende Theorie, die einfach nur den Menschen beschreibt, wie er denn ist, sondern dass der Liberalismus auch die Gesellschaft nach dieser Vorstellung von völlig autonomen Individuen erschaffen hätte.
Und was sind dann die politischen Konsequenzen davon? Wie beschreibt Deneen das?
Also lange herrschte unter den Konservativen in den USA eine Strömung vor, die man Fusionists nannte, und fusioniert wurden da eigentlich drei Stränge der Rechten. Erstens die kulturell Konservativen, dann zweitens diejenigen, die für einen freien Markt standen, und drittens die außenpolitischen Falken, nennt man das, die sich quasi für ein beherztes Eingreifen des Militärs auch im Ausland einsetzen. Und das brechen die Postliberalen um Deneen jetzt auf. Also sie wollen den kulturellen Konservatismus und Antiliberalismus mit einer eher isolationistischen Außenpolitik und vor allem mit einer Kritik am freien Markt verbinden. Also kurz gesagt, das sind die ersten Konservativen in den USA, die die Schere zwischen Arm und Reich und letztlich die gesamte neoliberale Ordnung der letzten Jahrzehnte ernsthaft kritisieren. Und stattdessen sagen sie dann, wollen sie Politik im Sinne der einfachen Arbeiter und der Mittelschicht machen. Und sie wollen auch den Staat genau dafür nutzen und nicht dafür, um die Reichen immer reicher zu machen.
Das war ja immer der Ansatz der Liberalen, den Staat zu schwächen oder weniger stark auszustatten. Und die Postliberalen stehen dem Staat jetzt viel positiver gegenüber, auch im Vergleich mit anderen amerikanischen Rechten, ja?
Genau, also zumindest zum Teil. Also die anderen beiden entscheidenden Strömungen heute sind ja quasi die Rechtspopulisten um Trump und dann diese Tech-Libertären um Elon Musk, um Peter Thiel. Und die sind immer noch sehr fokussiert darauf, den Staat als Grundkonstrukt abzulehnen und ihn höchstens mal zu nutzen, um Unternehmer noch reicher zu machen. Die Postliberalen sehen das eben ganz anders. Und sie wollen zwar nicht unbedingt den Sozialstaat ausweiten, da sind sie auch eher kritisch, aber sie wollen starke Industriepolitik betreiben. Sie wollen auch Gewerkschaften stärken. Sie wollen den Staat also insgesamt nicht abschaffen, sondern auch wirtschaftlich für ihre Zwecke und auch ihre Klientel nutzen. Aber das Verhältnis zum Staat bleibt trotzdem zwiespältiger, man könnte auch sagen differenzierter. Nämlich ist es so, dass Denin dann auch sagt, und das halte ich eigentlich für einen der originellsten Gedanken bei ihm im Buch, dass gerade der Liberalismus eine Ausweitung des Staates erfordern würde.
Das verstehe ich jetzt nicht, weil das heißt ja doch immer, ich habe es gerade schon gesagt, dass die Liberalen für einen schwachen Staat einstehen, weil in ihrer Ideologie doch jeder für sich selbst einstehen soll und nicht sich vom Staat helfen lassen soll.
Genau, aber für Denin ist der liberale Staat jetzt eigentlich ein Instrument, das traditionelle Verbindungen von Familien, von Gemeinschaften, auch von religiösen Gemeinden zerstört. Und gerade das sind für Denin eben die Institutionen, die gesellschaftliche, auch bürgerliche Normen aufrechterhalten. Und wenn die jetzt vom liberalen Staat zerstört werden, weil zum Beispiel alle aus den kleinen Dörfern in die Großstädte ziehen, wo es keine Sozialstruktur mehr gibt, die sozusagen diese Norm durchsetzen kann, dann gibt es ja niemanden mehr, der insgesamt diese Norm aufrechterhält. Und als einzige Institution, die man dann anrufen kann, wenn man denn möchte, dass noch gewisse Normen gelten, bleibt eben der Staat übrig. Und der weitet dann, Denin zufolge, seinen Zugriff auf die Welt, auf die Gesellschaft immer weiter aus. Und um mal zu J.D. Vance zurückzukommen, bei ihm kann man das sehr gut sehen, weil bei ihm, er war damals eigentlich ja noch Trump-Gegner, als er Hillbilly Elegy geschrieben hat, aber genau diese Entwicklung sieht man eben damals in seinem Buch.
Das war ja ein autobiografisches Buch, da hat J.D. Vance beschrieben, wie er aufgewachsen ist in einem Arbeitermilieu in einer deindustrialisierten Gegend in den Appalachians, da genau, die Hillbilly-Elegie, das war dieses Buch, was du gerade meinst, ne?
Ja, genau, also darin geht es ja vor allem um seinen Aufstieg, also vom Aufwachsen in dieser zerrütteten Gegend als Sohn einer drogenabhängigen Mutter bis zu seinem Erfolg als Jurastudent in Yale. Und nachdem Ullstein das Buch auf Deutsch nicht mehr verlegen wollte, ist es inzwischen im Yes Verlag neu herausgegeben worden. Also es gibt's wieder, ist wieder erhältlich. Und in diesem Buch gibt es an mehreren Stellen postliberale Gedanken, die zumindest in Ansätzen vorkommen. Und insbesondere diese Kritik an der liberalen Kultur, in der es gar keine Bindung mehr gibt, die den Einzelnen irgendwie an seine Pflichten erinnert, an seine Pflichten als Vater, als Mutter oder auch als einfacher Bürger eines Staates, spielt da dann eine große Rolle. Und interessant ist, dass es in seiner Erzählung, neben seiner Großmutter, die auch eine Rolle spielt, eigentlich nur eine Institution gibt, die diese Lücke in seiner Biografie schließen konnte, nämlich das Militär.
Ha, da haben wir es. Eine Institution des Staates, und zwar eine sehr starke Institution. Ne?
Genau, gerade durch den Staat wurde er dann eben aufgefangen und konnte quasi sein Leben endlich in bessere Bahnen lenken.
Und da knüpft das sozusagen autobiografisch an, was du ja gesagt hast, dass die Postliberalen den Staat nicht abschaffen wollen, sondern für ihre Zwecke nutzen.
Genau, also der Zweck ist zwar letztlich, die kleineren traditionellen Strukturen zu stärken, damit man den großen zentralisierten Staat gar nicht mehr braucht, aber um dieses Ziel zu erreichen, sind sie dann schon bereit, sich des Staates und quasi der ganzen Macht des Staates zu bemächtigen. Und anders als die Konservativen der letzten Jahrzehnte sagen die Postliberalen dann recht deutlich, dass ihre Idee von einem Staat, der irgendwie am Gemeinwohl orientiert sein soll, man nicht mit einem kleinen Ordnungsstaat durchsetzen kann. Und diese Kritik am kleinen Staat, der sich zurückzieht, kennt man eigentlich ja eher von links. Und das ist im Kern das, was die Postliberalen so interessant macht. Sie nutzen auf den ersten Blick linke Ideen, verbinden sie aber dann mit konservativen Positionen im kulturellen Bereich. Wobei zumindest in diesem ersten Buch, warum der Liberalismus gescheitert ist, schon noch eher vage bleibt, was das Gemeinwohl, das sie dann verfolgen, letztlich überhaupt bedeutet und wie konservativ, auch wie religiös sie das eigentlich verstehen.
Vielleicht wird das ja konkreter im zweiten Buch von Patrick Deneen. Das hast du dir auch angesehen, warum der Liberalismus gescheitert ist. Das so heißt das erste Buch. Wird im zweiten Buch deutlicher, was für eine Gesellschaft diese Postliberalen eigentlich wollen?
Genau, das zweite Buch heißt Regime Change und da klingt ja schon so ein bisschen an, dass es vielleicht etwas deutlicher wird, was man eigentlich anpeilt. Und da wird erstmal klar, dass er Ungleichheit als Konservativer gar nicht für grundsätzlich problematisch hält, sondern die Spaltung von Gesellschaft in einige wenige mit Macht und in die vielen, die quasi weder Macht noch Geld haben, ist erstmal normal. Nur habe der Liberalismus jetzt eine ganz besondere, schlimmere Form dieser Spaltung hervorgebracht. Und diese schlimmere Form der Spaltung, die gelte es zu bekämpfen.
Und was ist das, diese noch schlimmere Form der Spaltung, die der Liberalismus ausgelöst haben soll?
Also auf den ersten Blick scheint es dann doch so zu sein, dass es irgendwie diese ökonomische Spaltung ist. Aber wenn man dann genauer hinsieht, geht es bei Deneen eher darum, dass einige wenige Menschen, die Superreichen, gar keinen Kontakt mehr zum Rest der Gesellschaft haben. Also grob gesagt, er hält die ökonomische Ungleichheit schon für ein Problem, aber eigentlich nur, weil sie die Menschen voneinander entfremden und nicht, weil es grundlegende Machtunterschiede dadurch gibt.
Das ist ja dann schon anders, deutlich anders als bei den traditionellen Linken, die sich mehr für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und wenn jetzt diese Entfremdung zwischen Reichen und Armen für ihn das Problem ist, hat er dann auch einen Vorschlag, wie man diese Entfremdung überwinden könnte?
Also Deneen macht nur relativ wenig konkrete politische Vorschläge, aber im Grunde geht er davon aus, dass es in der Arbeiterklasse und der Mittelschicht eine Mehrheit gibt, die eher auf dem Land lebt und letztlich kulturell konservativ ist, aber kein Interesse am Laissez-faire-Kapitalismus hat. Und er versteht dann die erste Wahl von Trump und den Erfolg der Rechtspopulisten weltweit als Versuch dieser Mehrheit, die Macht sowohl über den Staat, aber auch über die Wirtschaft zurückzugewinnen. Und sein Ziel ist letztlich nicht, dass die Menschen über sich und über die Wirtschaft wirklich bestimmen, also er ist kein Sozialist, sondern dass die Mehrheit dieser konservativen Wählerschaft eine neue Elite in Stellung bringt, die dann das Gemeinwohl fördern soll.
Und hältst du es irgendwie für plausibel, dass sie so ein gemeinwohlorientiertes Programm auch durchsetzen können? Also wir sehen ja, dass die andere Fraktion um Elon Musk zum Beispiel mit ganz anderen Interessen auch sehr prominent vertreten ist.
Genau, es gibt eben noch diese anderen Fraktionen. Ich glaube schon, dass J.D. Vance und mit J.D. Vance die Postliberalen jetzt im Zentrum der Macht sind und zum Teil dieser Elitenaustausch, den sie da propagieren, schon vollzogen wurde. Konkret zeigt sich das bisher so ein bisschen, würde ich sagen. Also J.D. Vance hat bei Arbeiterthemen, zum Beispiel Gesetzen zur Stärkung von Gewerkschaften, teilweise im Kongress gegen seine Mitrepublikaner gestimmt, aber er hat dann eben auch Gesetze mal abgelehnt, wenn sie etwa Gewerkschaften stärken sollen, die eher links waren. Und im Wahlkampf hat man schon gesehen, dass so ökonomisch eher linke Töne von ihm verbunden mit dem kulturellen Konservatismus gut ankamen. Mir scheint letztlich, dass die Postliberalen schon insgesamt die größten Chancen, auch im Gegensatz zu den anderen ideologischen Richtungen haben, das Erbe von Trump, auch das ideologische Erbe zu übernehmen, wenn seine politische Karriere in ein paar Jahren zu Ende sein soll. Und deswegen stimmt meiner Meinung nach auch, was Patrick Deneen kürzlich in einem Interview mit der Zeit gesagt hat, nämlich Trumps Gegner sollten Vance mehr fürchten als Trump.
Ah ja, noch ein sehr interessantes Zitat zum Schluss hier von Nils Schniederjan. Er hat uns informiert über die Gruppe der sogenannten Postliberalen, den Vizepräsidenten J.D. Vance, den Theoretiker Patrick Deneen vor allem und ihre Bücher. Ganz herzlichen Dank, Nils. Am Wochenende wurde bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik bekommen wird. Das ist einer der wichtigsten deutschen Lyrikpreise und der geht in diesem Jahr an Olga Martinova. Die Dichterin wurde 1962 im russischen Krasnojarsk geboren. Sie lebt in Frankfurt am Main. Die Jury des Peter-Huchel-Preises hat ihren Gedichtband Such nach dem Namen des Windes ausgezeichnet als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2024. Olga Martinova, die hat vorher ihre Gedichte auf Russisch geschrieben. Such nach dem Namen des Windes, das ist jetzt ihr erster auf Deutsch verfasster Lyrikband. Und die Jury sagt zu dem Buch, Olga Martinova habe mit diesen Gedichten auf den Verlust eines geliebten Menschen reagiert und all die Möglichkeiten ausgelotet, ihn, diesen Menschen, poetisch noch einmal zu vergegenwärtigen, tastend und fragend. Das Buch zeige die Möglichkeiten der Poesie, mit Schmerz umzugehen und mit Motiven wie dem Wind und der Elster einen Halt zu bieten, der flüchtig ist. Olga Martinova wird am 3. April, dem Geburtstag Peter Huchels, in Staufen im Breisgau ausgezeichnet mit dem Peter-Huchel-Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wie bleibt man am Leben, wenn alle Freunde um einen herum verschwinden, wenn sie sterben, weil man selbst schon sehr alt ist? Wo nimmt man dann Mut her und Freude am Leben? Von so einer Situation erzählt die norwegische Schriftstellerin Kjersti Anfinsen in zwei Romanen. Die sind jetzt bei uns in einem Buch erschienen unter dem Titel Letzte zärtliche Augenblicke. Carsten Huck aus unserer Literaturredaktion hat diese beiden Romane für uns gelesen, ist jetzt hier. Hallo Carsten.
Ja, hallo.
Wie führt uns dann Kjersti Anfinsen erstmal hinein in die Welt dieser alten Frau, um die es da geht?
Sehr direkt, ohne Umschweife, durch die Erzählung dieser alten Frau selbst. Es ist quasi ein ganz großer, langer, in kleine Kapitel unterteilter Monolog. Und durch ihr Erzählen erfahren wir sehr schnell, dass sie in einer Wohnung in Paris lebt, dass sie eine ehemalige Herzchirurgin ist, die sich da durchgebissen hat auf ihrem Feld und gegen Männer durchsetzen musste und immer noch damit ringt, dass sie eigentlich nicht die Anerkennung gefunden hat, die Männer bekommen haben. Das ist auch ganz interessant. Und wir erfahren etwas über ihren Tagesablauf. Sie erzählt und wir sind sofort in einer Situation drin.
Also eine Frau, die nur oder fast nur für ihren Beruf gelebt hat. Das heißt doch immer, dass man das im Alter sehr bedauern soll, wenn man sein Leben dahin verschwendet hat sozusagen. Ist das bei dieser 90-Jährigen auch so?
Na, das hält sich ein bisschen die Waage. Sie erzählt an einer Stelle, sie habe 35 Jahre eigentlich im Krankenhaus gelebt und gewohnt. Und das sei halt bei Herzsachen so. Das müsste man machen, das ginge nicht anders. Also eine sehr disziplinierte und auch einem starken medizinischen Ethos verpflichtete Frau, die jetzt eben mit 90 doch plötzlich spürt, dass viele andere Dinge in ihrem Leben nicht so funktioniert haben. Sie kommt aus einer dysfunktionalen Familie, sie hat noch Telefonate mit ihrer Schwester, eigentlich haben die sich aber nichts wirklich zu erzählen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für sie, weil es ein bisschen den Alltag strukturiert und sie macht sich Gedanken über Beziehungen, die sie hatte, die nie lange gehalten haben. Es gab dann natürlich Affären und alles Mögliche und jetzt, und das ist das Schöne, in diesem hohen Alter gibt es ein Javier, mit dem sie sich schreibt und Javier sagt, ich bin auf Reisen und ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Und dann bekommt sie irgendwann doch die Nachricht, ja, ich bin wieder da und entschuldige, ich war in der Reha, das wollte ich dir nicht sagen. Und dann kommen diese beiden Alten zusammen, er ein ehemaliger Architekt und sie ist sehr skeptisch, was das denn überhaupt noch bringen soll, in diesem Alter sich mit jemandem zu verbinden. Aber lässt sich drauf ein und es ist tatsächlich so etwas wie ein spätes, sehr zärtliches Glück, was sie da erfährt, aber auch mit dem bitteren Ende, dass natürlich Javier auch sich verabschiedet irgendwann vom Leben.
Und du hast vorhin gesagt, es ist ein Monolog. Jetzt kommt aber eine zweite Person offenbar in wichtiger Rolle mit dazu. Wird da das Monologische aufgebrochen oder ist dieser Monolog, wie ist das überhaupt? Ist der an jemanden gerichtet? Gibt es da irgendein Du oder ist es eher so ein Selbstgespräch?
Also die Form ist sehr interessant, weil sie so eine Art Zwitter ist. Also man fühlt sich als Leser sofort direkt angesprochen. Es hat aber im Grunde die Form einer Aufzeichnung, einer Bestandsaufnahme. Also es gibt kein wirkliches Du, was direkt angesprochen ist. Ich habe mir vorgestellt, dass vielleicht sie das auf Band spricht, also weil es ist sehr gesprochene Sprache. Es ist nicht, dass man sagen würde, Tagebuchaufzeichnungen. Es sind tatsächlich Abläufe, Begegnungen, Begebenheiten, das Reflektieren über Dinge. Also es geht mitunter auch ins Philosophische. Was ist Zeit? Was ist ein Leben? Was ist Liebe? Und gleichzeitig geht es darum, mit dem Kellner im Café an der Ecke noch mal ein bisschen zu plaudern und als der dann auch einen Herzinfarkt kriegt und der Laden schließt und dann einen Supermarkt einzieht, ist diese alte Frau dann auch verstört. Sie geht dann da in den Supermarkt, versucht ein Gespräch mit der Kassiererin anzufangen, aber das ist natürlich nicht das, was es vorher war. Und das ist erzählt und der Adressat ist nicht wirklich benannt.
Mein Gott, auch der Kellner stirbt im Lieblingscafé. Lauter Abschiede. Heißt das, trotz dieses Aufblühens einer letzten Liebe, von der du ja schon erzählt hast, dass das doch ein sehr trauriges Buch ist?
Es ist nicht wirklich traurig, weil die Autorin eine Sprache findet, diese Frau erzählen und dieser Frauenfigur gibt, die uns ja, die uns über all diese traurigen Dinge hinweghilft, weil sie ist Ärztin, sie hat einen ganz pragmatischen, mitunter auch sarkastischen Blick auf die Dinge und das macht es dann möglich, also auch die Deformationen durch den Alltag und das Alter, das irgendwie auszuhalten. Also wenn sie beschreibt, dass ihr Friseur immer zu ihr kommt und neue Perücken mitbringt, denkt man, naja gut, nicht so. Aber dann im nächsten Satz erzählt sie, dass sie die abends vorm Schlafengehen immer aufsetzt, weil sie Angst hat, nicht mehr wach zu werden. Und sie möchte natürlich, wenn sie gefunden wird, am nächsten Morgen eine Perücke auf dem Kopf haben und nicht kahlschädlich sein. Und diese Kleinigkeiten, ja, die so sich immer wieder einschleichen, das macht dieses Buch wirklich toll, weil es ist eine ganz kompakte Person. Ich habe mir vorgestellt, wenn das verfilmt würde, dann wäre so Charlotte Rampling oder Jeanne Moreau könnten diese alte Frau so spielen. Also ein ganz starker Charakter, der einfach versucht, Kontenance zu bewahren. Und dass dieser Versuch oft scheitert und es dann komische Situationen gibt, ohne dass diese Person an Würde verliert, das ist wirklich die große Leistung der Autorin, das so beschreiben zu können.
Das beschreibt Kjersti Anfinsen in ihrem Buch Letzte zärtliche Augenblicke. Das Buch, oder eigentlich sind es ja zwei Bücher, die wurden aus dem Norwegischen übersetzt von Sabine Richter. Im Septim Verlag ist das Buch erschienen mit 168 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Carsten Huck hat es uns vorgestellt. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Aline Abud, ich bin Journalistin und Moderatorin und ich habe gerade mein Buch veröffentlicht, Barfuß in Taters Garten. Und eine Bücherreihe, die mich besonders geprägt hat, war die Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling. Ich war damals auch 10, 11 Jahre alt, also genau in dem Alter wie Harry Potter, als er nach Hogwarts kam, als die Bücher rauskamen. Und ich bin mit meiner Oma damals ins KDW gerannt, um diese Bücher zu bekommen. Das waren die ersten drei, die erhältlich waren. Tatsächlich gab es genau an dem Tag noch eine Autogrammstunde und dann konnte ich mir noch in die ersten drei Bücher Autogramme reinschreiben lassen. Und bis heute liebe ich es einfach, diese Bücher immer wieder zu lesen, obwohl ich sie eigentlich in- und auswendig kann, weil es natürlich in diesen Büchern auch viel um gesellschaftspolitische, gesellschaftliche Themen geht, soziologische Themen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber da geht es natürlich auch um Mobbing, um Rassismus, Diskriminierung und viele andere weitere Themen. Und in der Zeit, als ich diese Bücher damals angefangen habe zu lesen, hatte ich auch eine relativ schwierige Phase in meiner Schulzeit. Ich wurde auch viel gehänselt, gemobbt. Ich war immer die Kleinste in der Klasse. Ich hatte eine Brille auf, die sah wirklich aus wie von Harry Potter. Die Harry Potter Bücher haben mich tatsächlich insofern auch noch geprägt, in meinem eigenen Schreibprozess, weil alle, die Harry Potter kennen, wissen, dass die sehr detailreiche Bücher sind, dass da wirklich jeder Zaubertrank in seiner Zusammensetzung beschrieben wurde. Das habe ich, würde ich sagen, schon auch in meine Bücher mit eingebracht, dass ich versucht habe, eine Atmosphäre in diesem Buch zu schaffen, wo man dann wirklich das Gefühl hat, okay, ich sitze jetzt hier im Libanon oder ich liege jetzt am Strand neben Aline Abud, die gerade auch ein Sandwich mit labbrigen Pommes und Meeresduft in der Umgebung isst. Da kann man sich das dann einfach nicht nur bildlich, sondern eben auch so von den Gerüchen her am besten vorstellen.
Aline Abud war das. Ich glaube, sie hat bei ihrer Vorstellung gerade gar nicht gesagt, dass sie Tagesthemenmoderatorin ist, also öfter am ersten zu sehen ist. Sie war letzte Woche unser Gast hier in der Lesart, hat ihr erstes Buch vorgestellt, Barfuß in Täters Garten, ein Buch über ihre Familiengeschichte zwischen Ost-Berlin einerseits und dem Libanon andererseits. Aus dem Libanon ist ihr Vater nach Deutschland gekommen. Ja, und sie hat gesprochen über die Harry Potter-Reihe. 1997 ist der erste Band erschienen, 6 weitere folgten in 85 Sprachen übersetzt und Sie kennen ja das ganze Harry Potter-Universum, wahrscheinlich auch Kinoverfilmungen, Theaterstücke, Ausstellungen. Ein sehr großes Universum ist daraus entstanden. Wichtige Bücher für Aline Abud und unser Gespräch mit ihr über ihr Buch, ihre Familiengeschichte, das können Sie auf unserer Internetseite hören.
Straßenkritik.
Mein Name ist Jutta. Ich habe ein absolutes Lieblingsbuch für dieses ganze Jahr und zwar Werner Nöfer, Erinnerungen von Landschaften. Also er hat technische Geräte gemalt eigentlich und zwar immer die Landschaft durch einen Fokus von Technik. Und ich glaube, das war eine unglaublich hellsichtige und visionäre Art, das zu tun, weil heutzutage ja jeder mit diesem technischen Gerät rumläuft und dadurch die Welt sich anguckt, nämlich die Smartphones. Und in diesem Buch erzählen die Autoren sehr humorvoll die Geschichte dieser Künstlergruppe Coop um Werner Nöfer, die in den 60er Jahren die Kunstszene umgekrempelt haben. Ein Schatz, auch wenn es schwer und groß ist.
Ein Lieblingsbuch von Jutta in Hamburg. Das Buch Werner Nöfer, Erinnerungen von Landschaften, erschien im Schaff Verlag mit 220 Seiten. 26 Euro ist der Preis.